Tommy.
Wolfo.
Wie geht's dir?
Hast du mich gerade Tommy genannt im Podcast?
Ja. Tommy lernt laufen. Ja. War doch die Rubrik.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und bei Hamza fragt greifen wir heute das Laufexperiment auf.
Auf, bist du vorbereitet?
Ja, natürlich. Inklusive Liste. 4 Punkte.
Wahnsinn. Ich hatte die Tage eine unfassbar gute Frage, die ich an Hamza stellen wollte, habe sie aber vergessen und ich werde nochmal irgendwo in den Tiefen meines Gehirns kramen und die gegebenenfalls nachreichen. Wie geht's dir?
Sehr gut.
Das freut mich. Du hörst dich auch total vital und euphorisch an, Wolfgang.
Es ist Montag, Start der Woche. Die Weihnachtszeit beginnt.
Bist du Weihnachtsfan?
No. Ich habe am Samstag ein Schild gesehen, das fand ich sehr schön. Da stand drauf, Weihnachten ist kein Event, sondern ein Gefühl.
Wolfgang.
Also, technisch gesehen ist es nicht eine falsche Aussage, aber na, das Ganze wird alles etwas ruhiger. Ich finde die Weihnachtszeit, also ist immer eine angenehme
Zeit. Wie hießen die drei heiligen Könige?
Balthasar, Melchior. Dritte ist eine gute Frage.
Ey, ich schwöre dir, genau die zwei hatte ich auch so vor dem Kopf. Auf den dritten kam ich nicht mehr. War es Judas?
Nein, Judas ist ein bisschen später.
Ey, hast du dich auch mal gefragt, wie wahrscheinlich dann, also Jesus kam ja zu seinem letzten Abendmahl, ne? Kam ja dann ins Restaurant und hat er dann wahrscheinlich gesagt so, ja, ich hätte gerne einen Tisch für 22. Und dann sagt er, ja, aber ihr seid doch nur 11. Und dann hat Jesus gesagt, ja, wir wollen alle auf der gleichen Seite sitzen.
Ein technischer Fehler in der Kunst.
Oder einfach, oder krass selbstbewusst geordert, der gute Jesus. Ja. Ach, Wolfgang. Du, ich muss Bezug nochmal nehmen und zwar zu letzte Woche. Als allererstes haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben wegen der Kleingeldeinzahlung. Und es scheint wohl noch Mittel und Wege zu geben, wie man verhältnismäßig günstig mit wenigen Abgaben und teilweise sogar umsonst noch sein Kleingeld einzahlen kann. Also vielen Dank, liebe T3AC2-Community fürs Bezug nehmen. Und zum Urlaub. Ich habe, also nochmal für die, die es jetzt nicht wissen, wir nehmen immer montags abends auf und montags kommt auch der Podcast raus. Das heißt, wir haben der Podcast ist jetzt online einen Tag, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich, ja. Also wann kommt der online? Um 0 Uhr?
0.30 Uhr.
Okay, also 17 Stunden ist der Podcast jetzt online. Das heißt, wir können noch gar nicht so viel Bezug nehmen auf eure Nachrichten, die ihr uns schreibt. Und trotzdem habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, wo ich Urlaub machen soll. Und jetzt gab es eine Nachricht von Philipp, die fand ich sehr, sehr spannend. Der hat gesagt, Kapverden muss fantastisch schön sein. Wolfgang, wollte ich dich mal fragen.
Habe ich recherchiert. Ich kenne mehrere Leute, die schon dort waren. Für mich persönlich uninteressant.
Er meinte, 6 Stunden Flug, 2 Stunden Zeitverschiebung nur und soll traumhaft schön sein. Was waren denn deine Pros und Kontras?
Es ist eine Wüsteninsel. Das Hotelangebot ist unterirdisch. Und in 6 Stunden Flug kann ich beides deutlich besser hinbekommen. Und wenn es nur sowas ist wie die Emirate.
Okay, ich gucke jetzt mal.
Das war mein Grund. Ja, Kapverden habe ich mehrfach recherchiert, aber im Endeffekt aus genau den Gründen.
Sieht aber gut aus, Kapverden, finde ich.
Die ich gerade genannt
habe. Schöne Strände?
Ja, klar, ist eine Wüsteninsel. Also du hast da einen Haufen Strand. Du bist direkt neben Afrika. Du hast ein sehr konstantes Klima. Aber das ändert trotzdem.
Ich war auf Mauritius und muss sagen, das hat mich damals ein bisschen enttäuscht.
Ja, das Gleiche ging, so ging es mir auch. Ich war auch auf Mauritius und das war, ich würde sagen, von allen Urlauben, die ich gemacht habe, war das der mit Abstand enttäuschendste. Und zwar so ein Ding, Mauritius, ach komm, lass uns machen, wird schon passen. Nein.
Yeah.
Ja. Nee, das war.
Ich habe da so eine blaue Briefmarke mitgebracht. Aber sonst habe ich keine Erinnerung an den Urlaub.
Hast du Briefmarken?
Nee, Mauritius fand ich.
Hast du Briefmarken
gesammelt? Früher als Kind habe ich Briefmarken gesammelt, weil mein Opa war leidenschaftlicher Briefmarkensammler und auch Münzsammler.
Exakt.
Da habe ich immer auf dem Schoß vom Opa gesessen und der hat mir immer dann immer so Briefmarken geschenkt. Der hat mir auch irgendwann mal so eine sehr, sehr wertvolle Sammlung angeblich geschenkt. Also war sie wohl auch. Ich weiß aber nicht mehr, wo sie sind tatsächlich. Die sind wohl irgendwann mal verloren gegangen, glaube ich. Ich weiß, wo sind meine Briefmarken? Ist eine gute Frage. Wo sind meine Münzen?
bei deinen Eltern im Keller.
Ah, vielleicht. Wie sieht es bei dir aus?
Exakt die gleiche Geschichte. Mein Opa hat auch Münzen und Briefmarken gesammelt und dementsprechend habe ich das auch ein Weilchen gemacht. Meine Briefmarkenalben stehen noch in meinem alten Zimmer bei meinen Eltern.
Es müsste so eine App geben, mit der man das mal irgendwie einscannen könnte und dann sollte die einem sagen, ob man die verkaufen kann, was die wert haben oder so, finde ich ganz gut.
Ja, der Wert ist ja rein hypothetisch. Du brauchst ja im Endeffekt, was du da in so einem Katalog drin hast, ist nett, aber du brauchst ja erstmal jemand, der sowas kauft und im Regelfall werden die Dinge alle weit unter Wert verkauft oder ausgeschriebenem Wert verkauft.
Hast du wahrscheinlich recht, ja. Ich glaube, dass vielleicht sind Münzen da noch ein bisschen wertbeständiger. Wahrscheinlich hat auch da die Sammel-Community am Briefmarkensammler wahrscheinlich hat sich auch dezimiert über die letzte Generation. Ich habe aber noch eine Sache, weil ich gerade gesagt habe, eine App, mit der man das scannen könnte, hat mir ein Kunde gesagt, und zwar es gibt eine App, die heißt Arznei Aktuell. Und die ist, glaube ich, ja, hier, genau. Arznei aktuell. Damit kann man seine Medikamente oder Medikamente von seinen Eltern oder wem auch immer eingeben und diese App überprüft dann, ob die Medikamente sich gegenseitig negativ beeinflussen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Eine sehr gute App.
War interessanterweise in den USA, ich weiß nicht mehr, was es war Platz 2 oder Platz 3, Todesursachen im Krankenhaus waren Medikamentenfehler. Ja, Medikamenten, die quasi Kontraindikationen hatten und dann gemischt wurden.
Und das ist ein Riesenproblem und man versteht das ja auch. Wir haben es ja auch schon mal besprochen. Ich glaube, dass einfach viel zu viel in der modernen Medizin symptombezogen behandelt wird und nicht ursachenbezogen. Und dann geht beispielsweise, also simples Beispiel, du hast jetzt irgendein Check-up, machen ja viele Leute einmal im Jahr und dann kommst du da an, bist gestresst, hast vielleicht Stress mit der Frau gehabt, hast Stress auf der Arbeit, Hamza hat keine Frage für einen wöchentlichen Podcast eingereicht and so on, kommst da an, bist gestresst, findest keinen Parkplatz, rennst hoch und dann sagen sie, Hellensold, jetzt aber schnell zur Blutabnahme oder zum Blutdruck messen und auf einmal hast du einen erhöhten Blutdruck. Dann wäre das Beste wahrscheinlich, dass man Langzeitblutdruck macht oder dass man dass man häufiger misst. Das gibt es auch sicherlich, machen auch viele Praxen, viele machen es sicherlich auch nicht. Und dann geht es irgendwie los mit einem leichten Blutdruckmedikament. Ein Jahr später hast du irgendwie veränderte, weiß ich nicht, Nierenwerte oder du hast Magenprobleme, weil du es nicht verträgst. Dann kriegst du noch einen Magenschutz oder du kriegst Sodbrennen, kriegst du noch Pantoprazol und so geht es immer weiter. Und mit dem Laufe der Zeit kommen immer mehr Symptome dazu und es wird immer symptombezogen medikamentiert. Und deswegen, und da hat irgendwann verliert man auch den Überblick, welches Medikament wirkt sich wie aus. Und deswegen ist, glaube ich, so eine App extrem sinnvoll. Also Arznei aktuell heißt sie. Sind so, cool. Das Logo sind zwei grüne Tabletten auf einem weißen Untergrund. Dann wisst ihr, dass es die richtige ist. Ist, glaube ich, ganz cool, wenn die Eltern oder Freunde oder Bekannte oder Oma und Opa Medikamente nehmen. Einfach mal alle Medikamente rein und dann könnt ihr sie, wie gesagt, auf Kreuzwirkung oder kontraindizierte Wirkung überprüfen. Ist die T3AC2 Podcast App-Empfehlung der Woche. Außer du hast noch eine geilere App.
Ich habe noch eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert.
Bitte.
Wie zahle ich Münzen ein, ohne dass das Gebühr kostet?
Und zwar, warte. Fang mal irgendein Thema an.
Ich habe am Wochenende eine Doku geschaut auf Netflix. Oh ja. Und mich hat schon lange, lange keine Doku mehr so begeistert.
Um was ging's?
14 Gipfel. Hast du schon gehört davon? Trailer gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Irgendwie die 14 8000er oder 5000er oder was machen wollten.
Musst du anschauen. Also es geht um einen Nepali-Bergsteiger, der alle 14 8000er besteigen will. Reinhold Messner hat damals alle 14 8000er ohne Sauerstoff in 16 Jahren bestiegen. Der Rekord liegt bei 7 Jahren. Und der gute Mann hat es vorgehabt, in 7 Monaten alle 14 8000er zu besteigen.
Krass.
Was quasi
pro Monat.
Genau, zwei pro Monat oder es ist noch so, dass er teilweise 3 in 48 Stunden dann besteigt. Hochinteressante Geschichte, auch die zum einen die physiologische Komponente wenn du, ich habe danach, nachdem wir die Doku geschaut haben, erstmal 2 Stunden im Internet über Mount Everest und Bergsteigen in diesen Höhen recherchiert und gerade so Aspekte wie, dass du, wenn du in die Todeszone ab 7000 Meter kommst, du quasi nachts den Gipfel besteigen musst, dass du morgens auf dem Gipfel bist, im Laufe des Tages absteigst, weil wenn du eine zweite Nacht in der Todeszone verbringst, die Wahrscheinlichkeit, dass du Nase, Finger, Zehen oder ähnliches verlierst aufgrund von Erfrierungen bei nahezu 100% ist. Interessante Frage hier, habe ich vorher gegoogelt, weil ich die Frage hatte. Was ist die Durchschnittstemperatur im Laufe eines Jahres auf dem Gipfel des Mount Everest?
Boah, die Durchschnittstemperatur.
Hinweis, es ist unter 0 Grad.
Ja, ja, hätte ich gesagt, minus 25 Grad hätte ich gesagt.
Minus 36 Grad.
Ah, krass. Ah. Ich habe Kunden, die wirklich sehr motiviert und ambitioniert bergsteigen. Ja. Und das Krasse ist ja auch, was die so berichten, also sie sind natürlich auch in diesem Thema drin, und was die erzählen ist, was für einen Mount Everest-Tourismus es mittlerweile gibt. Es hat ja eine Perversion angenommen, die wahnsinnig ist. Also die Leute stehen oben, und zwar, du hast dann da irgendwie, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, schreibt mir ruhig. Ich kann nur das erzählen, jetzt, was ich mich erinnere, Gedächtnisprotokoll quasi. Du hast da so ein Stahlseil, das dich dann irgendwann hochführt zum Gipfel. Und da stehen die Leute mit Karabinern eingehakt in dieses Seil und warten darauf, dann vorne hinzukommen. Du kannst nicht überholen, du musst in der Reihe stehen. Du kannst wohl nicht aufs Klo. Das heißt, wenn du musst, musst du. Es liegen wohl auch Leichen auf dem Weg nach da oben, die man natürlich jetzt nicht mehr abtransportiert. Also es muss schon irgendwo zwischen einem riesen Andrang und aber auch, also es muss total krass da oben sein. Dann gehst du hoch, ein Andenkenfoto und zack, wieder runter. Und wie gesagt, du kannst dich überholen. Und für jemanden wie mich, der vor allem auch so ein bisschen Panikattacken vorbelastet ist, diese Idee, sich dieser Situation nicht entziehen zu können, also deswegen ist für mich Bergsteigen ein wahnsinnsmentaler Sport. Du kannst nicht runter. Also da oben ist keine Zeit, um dich zu fragen, ob das jetzt cool ist oder ob du dich dieser Situation gerne entziehen würdest. Das finde ich, diese mentale Komponente finde ich beeindruckend. Genauso ist es zum Beispiel auch, wenn ich mir jetzt überlege, Astronaut, ne? Dieses, wenn du da oben bist, da ist kein Platz für, okay, ich habe jetzt keinen Bock, ich würde jetzt gerne nach Hause. Also diese Idee finde ich krass. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Könntest du das?
Die Frage ist, musst du das?
Also würdest du dir das zutrauen? Ich würde es dir zutrauen, ja, dass du sehr definitiv mental stark bist.
Ist machbar, definitiv. Das ist auch die Komponente, wo ich sagen muss, an der Doku, was so ein bisschen durchkommt, die mentale Einstellung dieser Nepalis oder nepalesischen Jungs gegenüber diesen Bergen hat mich wahnsinnig beeindruckt. Da gibt es auch so ein Instagram-Foto von diesem Stau am Mount Everest. Das wurde tatsächlich von dem Nimbs, das ist der Hauptakteur dieser Doku, geschossen. Und zwar kam das so zustande. Gibt es ein Foto? Da sind 300 Leute an einem Tag auf den Gipfel.
Ja, ja.
Weil in diesem Jahr, was schätzt du, wie viele Wochen bzw. Tage pro Jahr man den Mount Everest besteigen kann?
Wochen oder Tage? Wochen würde ich sagen, du kannst 25 Wochen.
Okay. Du hast, wenn es gut läuft, ein Fenster von 2 Wochen und in diesen 2 Wochen kannst du aber nicht an allen Tagen hoch. Und es gab ein Jahr, da waren es nur 2 Tage, an denen man tatsächlich hoch konnte, und da waren 300 Bergsteiger am Tag da oben.
Krass.
Und auch vor ein paar Jahren, gerade diese Staugeschichte, vor ein paar Jahren war es so, dass 11 Leute gestorben sind wegen diesem Stau. Also sie sind quasi erfroren, weil es dann da oben zu langsam voranging, und sind 11 Leute beim Warten quasi gestorben.
Ich hatte einen Kumpel, der tatsächlich, Bergsteigen nicht, ich glaube, es ist eher Klettern, aber irgendwie ist es ja dann, macht man beides. Und ich weiß, dass die an einer sehr bekannten Wand gehangen haben, hochgeklettert sind, sind zu dritt mit jemandem geklettert, den sie nicht kannten, der aber gesagt hat, easy, kletter ich locker. Und der war dann deutlich langsamer im Klettern als geplant. Und sie hatten eigentlich geplant für diesen Aufstieg 8 oder 9 Stunden von dieser Kletterwand und haben dann 13, 14 gebraucht. Jedenfalls wurde es dunkel und sie kamen nicht weg von der Wand. Und es gibt wohl wie so ein Gentleman's Agreement, sobald der Erste sagt, pass auf, ich habe kein gutes Gefühl, wir brechen ab, dann wird abgebrochen und nicht mehr diskutiert. Also und das ging nicht mehr weiter, es war zu dunkel und dann haben sie wirklich den Notruf geholt und wurden mit einem Hubschrauber von der Wand gerettet. Und die hatten wirklich Erfrierungen an den Zehen, an den Fingern, alles Mögliche, sind ins Krankenhaus gekommen. Dem Kumpel, der hat zum Glück nichts verloren, aber anfangs sah es so aus, als würde er wirklich 2-3 Zehen verlieren. Und jetzt das Krasse ist, er wurde nur gerettet, weil sie nicht in Deutschland waren und es in diesem Bereich kein Nachtflugverbot gibt. Also sie wollten eigentlich an einer anderen Wand hoch, die dann wohl in Deutschland gewesen wäre. Und da hätte man sie nicht retten können wegen Nachtflugverbot. Das heißt, der Helikopter wäre nicht gekommen. Wahnsinn. Und es ist wirklich ein guter Bekannter von mir. Also Freund ist übertrieben, aber ein sehr guter Bekannter, den ich auch sehr regelmäßig sehe. Und das war echt eine heftige Geschichte. Also Bergsteigen, das klingt auch so ein bisschen so Wandern und das ist jetzt nicht so, wie wenn man sich da irgendwie die Timberlands anzieht und eine Runde um Eibsee läuft und auf die Zugspitze guckt, sondern das ist einfach ein fucking harter Sport. Ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor. Werde ich mir angucken. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich habe auch mittlerweile hier unsere Frage klären können, Wolfo. Und zwar hat mir geschrieben, du weißt ja noch, es ging ums Kleingeld. Ja. Jean-Baptiste 92 hat geschrieben, ich hoffe, dass es jetzt okay ist, wenn ich seinen Namen sage. Hi Thomas, Tipp für das Kleingeld. Google mal, ob es eine Filiale der Deutschen Bundesbank bei dir in Darmstadt gibt. Dort kannst du es kostenlos hinbringen und wechseln lassen. Ging mir ähnlich mit meinem 3-Liter-Glas. Also Deutsche Bundesbank. Genau. Oder alternativ der Rewe in Oberramstadt, da gibt es die besagte Box, wo ihr für weiß nicht wie viel Prozent euer gespartes Hab und Gut da einlösen könnt. Irgendeine Kundin hatte mir noch geschrieben, ich wollte einen Termin, ich komme vorbei, auf meiner Bank kann ich es kostenlos einzahlen, ich komme vorbei, du gibst mir das Kleingeld und dann wechsle ich es für dich. Fand ich auch gut.
Also, das ist Effizienz, die gefällt mir.
Ja.
Wenn wir bei Prozenten, wenn wir bei Prozenten sind und bei dem Bergthema, was schätzt du, war es der prozentual tödlichste Berg für eine Todesquote hat?
Wie hoch die Todesquote ist? Ja. Des gefährlichsten Berges?
Ja, prozentual gefährlichsten Berges.
Also erstmal hab ich gesagt, minus 25 Grad. Dann habe ich gesagt, 25 Wochen kann man den Berg besteigen. Deswegen würde ich jetzt sagen, es ist zu viel. 12,5, dann gehe ich nochmal auf die Hälfte davon.
41%.
What the fuck?
Ja, Mann. Nanga Parbat ist so gefährlich, weil die Seite des Berges relativ viel Sonne abbekommt. Dementsprechend hast du eine sehr, sehr hohe Lawinengefahr in Relation zu dem, was da eh noch passiert. Und es ist eine 41%ige Quote. Was ebenfalls interessant ist, der Mount Everest hat insgesamt mehr Menschen, die ihn bestiegen haben, als alle anderen 13 8000er zusammen. Also der Everest, ich vermute aufgrund seines Namens, weil er ja einen westlichen Namen hat, der heißt eigentlich absolut anders in seiner einheimischen Sprache. Aber, und der Mount Everest hat tatsächlich eine relativ niedrige Quote von 300 bisher auf 8400, die ihn bestiegen haben. Was eine sehr niedrige Quote ist im Gegensatz zu anderen 8000ern, wie zum Beispiel der Nanga Parbat mit 41 oder K2 mit 27%. Also 41%.
K2 kenne ich auch noch.
Das ist einer von zwei und 27% ist einer von drei. Das halte ich schon für ein extrem hohes Risiko in Relation zu, ja, warum auch immer du den Berg besteigst. Und jetzt interessant, deswegen habe ich gesagt, prozentual gefährlichste Berg. Der Berg mit den meisten Todesopfern ist kein 8000er. Der Berg mit den meisten Todesopfern ist 4400 circa Meter hoch und es ist Matterhorn.
Echt? Okay.
Ja, man vermutet, dass etwa 8000 Leute am Matterhorn bisher gestorben sind. Und der Nummer 1 Grund ist, die Leute versuchen, den zu besteigen, die einfach nicht ready sind, um das Ding zu besteigen.
Ja, sehr gut.
Teilweise okay, falsche Klamotten, komplett nicht vorbereitet. Und ja, und es ist nur 4400 Meter. Also nur, wenn du es vergleichst, ist die Hälfte von dem Mount Everest.
Ja, yeah. Das sowas setzt man sich mal schnell als Challenge oder als Vorbereitung. Das ist krass, ja.
Ich hab mir noch eine Frage. Nach meiner Recherche 1963 hat die erste amerikanische Expedition den Mount Everest bestiegen. Rate mal, wie einer der Amerikaner heißt. Der Vorname ist William. Der Nachname ist
Unseld.
Exakt.
Ist nicht dein
Ernst. Ja, ich habe es gesehen und dachte, what? William Francis Unseld war eine Gruppe von vier, wenn ich mich richtig erinnere. Die ersten Amerikaner, die von National Geographic gesponsert waren und 63, 10 Jahre nach der ersten Besteigung des Mount Everest. Interessanterweise hat man über 20 Jahre versucht, den Mount Everest zu besteigen, hat nicht funktioniert. 53 waren es dann die ersten, die bestiegen haben und 10 Jahre später, 63, hat William Unseld, genau geschrieben wie mein Name, OE, so wie in meinem Reisepass, den Mount Everest bestiegen.
Okay, krass. Warte, jetzt google ich nochmal ganz kurz. Eine Sache hätte mich noch anders interessiert. Was ich so ein bisschen witzlos dann manchmal finde, ist, wenn du dich da hochquälst und neben dir ist die Sherpas laufen und alles für dich tragen. Ich finde, das ist so.
Das ist so ein bisschen.
Du weißt, was ich meine. Also ja. Das Gefühl ist so, okay, Bro, was bist du für eine Maschine? Und jetzt schlägst du, also du schleppst dir meinen westlichen Arsch eigentlich gerade hier hoch. Das finde ich schon, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, aber es würde mir auch immer dieses Gefühl von so, egal wie hoch ich jetzt meine Eigenleistung einschätze und also unabhängig davon, die Leistung ist Wahnsinn, wenn du da hochkommst. Aber Es gibt halt einfach einen Sherpa, der trägt auch noch deine Sachen. Das ist
was ein bisschen die Mission dieser Doku ist. Denn die Gruppe, also der Nims, der Hauptakteur und alle seine, die mitkamen, die man alle mit Namen dann kennt, heißt nicht einfach Sherpa, sondern die Jungs haben Namen, sind ja alles Nepalis, die das Ding besteigen, um quasi auch so ein bisschen einen Fokus darauf zu legen, was eigentlich diese Jungs da oben leisten. Also die gehen ja, bevor die Saison anfängt, klettern die da hoch, legen Leiter über Spalte. Machen die Seile fix und teilweise transportieren sie auch Leichen ab. Also von den 300 Leichen am Mount Everest liegen noch 200 oben und die anderen 100 hat man geborgen, vor allem wenn sie im Weg liegen. Das Interessante ist, du brauchst für eine Leiche, um den da runterzuholen, etwa 8 Sherpas, denn das Ding durch die Kälte und die Feuchtigkeit wirst du doppelt so schwer. Also wiegt so eine Leiche da oben 150 Kilo. Und dann brauchst Wahnsinn. Du, um den vom Berg runterzuholen, ist ein relativ hohes Risiko, ein relativ großer Aufwand. Muss auch vorstellen, bei minus 36 Grad im Schnitt, das ist nicht viel mit Verwesung und so weiter. Da gibt es wohl eine Frauenleiche, die da sitzt am Wegesrand, an ihren Rucksack gelehnt.
Ich glaube, da gibt es sogar ein Bild von, ich glaube, das kenne ich sogar. Siehst du, ich habe im Hintergrund jetzt mal gegoogelt und wer hast du gesagt, war der Erste, der Mount Everest bestiegen hat?
Tenzing Norgay war der erste Nepali, der ihn bestiegen hat, 1953 zusammen mit, ich glaube, einem Engländer war es, dem sein Name
Sir Edmund Hillary.
Hillary, ja. 1963 waren es die erste amerikanische Expedition um William Unseld. 63, 10 Jahre später.
William Unseld ist Weltklasse, finde ich mega gut. 29. Mai 1953 erreichte Sir Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay als erster Bergsteigengipfel.
Fun Fact hier, es gibt kein Foto von Hillary auf dem Gipfel, sondern es gibt nur ein Foto von Tenzing Norgay, weil Tenzing Norgay
Edmund Hillary die Fotos gemacht hat. Genau. Yeah.
Norgay konnte keine Kamera bedienen und hat danach gesagt, auf dem Gipfel des Mount Everest jemand zu erklären, wie man eine Kamera bedient, wäre keine gute Idee gewesen.
Ja. Ich habe mich hat's interessiert, weil ich dachte, also das habe ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, und zwar ob die waren nämlich ausgestattet mit der Rolex Oyster Perpetual Explorer, also der Bergsteigeruhr von Rolex, und das wollte ich nochmal nachlesen, und das stimmt. 1953 war Sir Edmund Hillary, und ich weiß nicht, ob der Sherpa auch mit einer Rolli da hochmarschiert ist. Aber Sir Edmund Hillary hatte auf jeden Fall damals die Oyster Perpetual Explorer, siehst du? Deswegen, das hat mich noch interessiert, weil die war nämlich die erste Uhr auf dem Mount Everest. Wolfgang, was war die erste Uhr, die auf dem Mond war? Das weißt du.
Keine Ahnung.
Ah, okay. Omega Speedmaster. Die Omega Speedmaster war die erste Uhr, die auf dem Mond war.
Ich weiß nur, dass wenn Rolex die Titanic gebaut hätte, dann wäre der Eisberg gesunken und nicht das Schiff.
Ja. Das ist korrekt. Wolfgang, jetzt wir verquatschen uns als. Vielleicht noch eine Sache, da habe ich ein Foto gemacht, weil wir gerade bei Eis sind und bei den Bergen. Und zwar Bei mir um die Ecke hat eine neue, ne, was wird das sein? Ästhetik oder eine Ästhetikeinrichtung, eine Schönheitseinrichtung, ich weiß, wie man es nennt, eine Kosmetikeinrichtung. Und zwar, was hältst du von der Kryolipolyse? Körperformung durch Kälte. Frier das Fett weg, steht hier. Und da liegt eine total strahlende und gut gelaunte Frau, total mollig eingekuschelt in zwei warme Handtücher. Und da wird wohl mit der Kryolipolyse, also Kryo für Kälte oder Eis und Lipolyse wahrscheinlich für Fettlösung. Und die kriegt da das Bauchfett weg, kryolipolysiert. Ist ja mega. Mhm. Was hast du dazu?
Das ist so auf dem Level des Ablaufbriefs, nur wahrscheinlich mit deutlich weniger Erfolg.
Was sagst du?
So auf dem Level des Ablaufbriefes, ne? Weniger Erfolg.
Aber ich finde deine Bewertung der Situation schwierig, weil es ist ja Konkurrenz für dich. So, ihr bietet ja die gleiche Dienstleistung an. Also nicht die gleiche Dienstleistung, aber das gleiche Ziel. So, und ich weiß gar nicht, ob du das jetzt objektiv bewerten kannst, aber wenn ich dich da als Freund drum bitte, dann was hältst du denn davon? Kann man Körperfett einfach durch Kälte wegfrieren? Weil die schreiben, friere das Fett weg, aber die würden das ja nicht hinschreiben, wenn das nicht stimmt, Wolfgang. Das wäre dann eine Lüge.
Ah, das hat mein Marketing noch nie verwendet. Also da gibt es mit Sicherheit eine kleine Fettreduktion, dass die belegen können, dass man sowas schreiben kann, aber dass du damit relevant Körperfett reduzierst. Diese Kryolipolyse gab es schon vor 10 Jahren, da habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was genau.
Aber ich kann dir sagen, das Gerät, was sie auf dem Bauch hat, sieht auch aus, als wäre das vor 10 Jahren entwickelt worden. Also auf jeden Fall ist der Designer des Geräts tot, so wie das hier aussieht. Was passiert da? Also von meiner Grundidee ist, erstmal, ich habe es jetzt auch nicht durchdrungen, aber von meiner Grundidee, Kälte sorgt für eine Vasokonstriktion, also eine Engstellen der Gefäße. Und allein das sollte ja, also ich würde behaupten, wenn du jetzt meine Bauchfalte misst und ich danach in eine Kältekammer gehe oder Kältepacks drauflegst, das wäre eigentlich ein spannendes Experiment, Wolfgang.
Ja, aber das reduziert ja nicht Körperfett.
Es reduziert nicht das Körperfett, aber es macht es für einen kurzen Moment sichtbar. Am Ende geht es den Kunden ja auch nicht darum, nachhaltig das Körperfett zu reduzieren. Klar wollen die das und legen sich deswegen dahin, aber es geht ja eher um den einen positiven Effekt von sehe ich danach schlanker aus als vorher. Und das würde mich interessieren. Vielleicht mal, das ist ein kleiner Aufruf von unserer Community, es gibt ja bestimmt ganz, ganz viele Trainer, die erfolgreich auch diese Körperfettmessung von dir anwenden, diese 13 Hautfalten. Und versucht es doch mal bitte. Misst mal bei euren Kunden, euren Freunden oder whatever das Körperfett am Bauch und danach legt mal vielleicht 5 Minuten irgendwie, ist natürlich bitte darauf achten, dass es nicht zu einer Kälteverbrennung kommt oder so, aber vielleicht so ein blaues Gel-Kühlpack mal da drauf und dann messt nochmal nach. Mal sehen, ob das eine Änderung bringt. Glaubst du, es würde was bewirken?
Minimal, ja. Aber nur kurzfristig.
Also ja, nur kurzfristig. Es hilft nicht nachhaltig. Okay.
Ist ja nett, aber.
Ja.
Dann doch auch nicht mehr.
Also
die Illusion ohne entsprechende Aktivität, Lifestyle-Veränderungen und eine Anpassung der Ernährung und nicht wenig essen, sondern eine Anpassung der Ernährung, Körperfett zu verlieren, das ist was, ne? Die gibt es immer noch und da hängen sich immer noch viele dran auf oder viele sind auf der Suche nach dieser. Ne? Ob es irgendeine Pille ist oder ob es irgendeine Therapie ist oder ist nett, aber.
Ja. 100%.
In der realen Welt nicht wirklich.
Ich habe hab gerade ein Buch gelesen von Bobby de Kaiser. Unverkäuflich heißt es. Ist ein großartiges fantastisch tolles Buch. Hast du es gelesen?
Ja.
Ja, also wirklich ein fantastisch tolles Buch. Ich lese ja sonst, muss ich sagen, eher so sachbezogene Bücher. Nee, das stimmt nicht. Ich lese auch Autobiografien. Also eigentlich lese ich Autobiografien und ich lese fachbezogene Bücher im weitesten Sinne. Bei Romanen oder Krimis denke ich immer, mach einen guten Film draus. Da ist mir meine Lesezeit zu schade. Und ich muss sagen, Bobby de Kaiser, unverkäuflich, erzählt so ein bisschen die Lebensgeschichte eines weltweiten Unternehmers mit Höhen und Tiefen. Ist ein fantastisches, gutes Buch. Hat 213 Seiten, liest sich wirklich schnell durch. Für den Wolfgang ist es wahrscheinlich ein Toilettengang. Und Wer in der Weihnachtszeit mal keine schwere Kost möchte, aber trotzdem gut entertaint werden möchte, eine absolute Empfehlung. Und ich habe mir nur, ich weiß nicht warum, jetzt auch aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den fand ich Weltklasse. Und zwar, langweilige Gespräche mit langweiligen Menschen langweilen mich. fand ich mega. Neben vielen anderen Weisheiten, die Bobby de Keyser geprägt hat, war das eine. Und deswegen, das wollte ich jetzt nochmal vielleicht als Übergang nehmen, nach der Kryolipolyse. Bobby de Keyser, unverkäuflich, fantastisches Buch. Wolfgang, was hast du auf der Liste?
Ich habe ein neues Frühstück.
Okay.
Das hab ich die letzten zwei Wochen gemacht und ich bin begeistert.
Ist das jetzt der Moment, wo man den Jingle einspielen sollte? Wird jetzt gekocht, Wolfgang?
Exakt.
Donner, bitte einmal abfahren.
Dünsten, dämpfen, blanchieren und garnieren. Volfos kleiner Küchenzauber.
Ja, für jung und alt, groß und klein. Lecker, das schmeckt mir.
Gut, so, jetzt.
Ich habe die letzten Jahre immer wieder Brühe gekocht und wenn ein bisschen was übrig war, habe ich gern die Brühe heiß gemacht und morgens einfach in einer Tasse zum Frühstück dazu getrunken. Gerade wenn es kälter wird, fand ich das ganz angenehm. Zudem, Brühe schmeckt super. Ich habe die letzten zwei Wochen am Wochenende immer eine Hühnerbrühe gekocht und wenn du die Brühe lang kochst, hat die Brühe gut Geschmack. Das Problem ist jedoch, je länger du kochst, desto weniger begeisternd ist das Fleisch. Also wenn du mal Fleisch 24 Stunden gekocht hast, das ist, ne, selbst bei Hühnchen. Ne? Und dann habe ich immer so ein bisschen geguckt, wie kann ich das jetzt verarbeiten. Und was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, ich habe das Hühnchen quasi entfernt vom Knochen und der Haut in drei Portionen aufgeteilt, mit Brühe aufgegossen. Was ich mache, ich nehme so eine French Press vom Kaffee. Da habe ich drei Stück. Die fülle ich mit Brühe und Hühnchen, stelle die in den Kühlschrank, decke es ab und dann einfach morgens das Ganze in Topf heiß machen. Und dann löffel ich das quasi als Brühe mit Hühnchen als Frühstück. Großartiges Frühstück bei dem Wetter. Super einfach also zu machen. Mit Hühnchen. Also das Hühnchenfleisch. Eigentlich,
dann ist ja eh eine Suppe, oder?
Genau, es ist Brühe mit Hühnchenfleisch. Im Endeffekt, was ich mache, ist, für die es nachkochen wollen, ich nehme zwei Suppenhühner, so sechs Karotten, eine Knollensellerie und so fünf, sechs Zwiebeln. Das Gemüse schälen, in grobe Würfel schneiden. Also das kann schon so zwei, drei Zentimeter auf zwei, drei Zentimeter sein. In Ghee, in Ruhe 30, 40 Minuten auf mittlerer Hitze rösten. Alles mit kaltem Wasser aufgießen. Dann halbiere ich die Suppenhühner. Bei den Suppenhühnern ist ganz wichtig, checken, ob die Gallenblase.
Oh ja, aber ganz, sorry, dass ich unterbreche, weil ich jetzt ernsthaft das Interesse habe. Wir haben ja das letzte Mal schon auf dem Mic darüber geredet. Ich fange jetzt an und eifer dir nach und bin jetzt Koch interessiert, habe auch Koch-Equipment gekauft. Deswegen jetzt eine ernsthafte Frage. Also ganz kurz, du nimmst dann irgendwie einen Wok oder was und würfelst du es in 2x2? Grob
großen Topf. Großen Topf.
Ah, großen Topf. Okay,
größten dann brätst du es.
Okay, dann brätst du es.
Auf mittlere Hitze, nicht auf hohe Hitze, auf mittlere Hitze. Was du willst, ist, dass durch die Hitze die Kohlenhydrate in dem Wurzelgemüse, also Knollensellerie, Möhre und Zwiebel, sich verändern und soll dann braun werden. Das gibt dann deutlich mehr Geschmack. Also du willst, dass das alles relativ braun wird. 30, 40 Minuten reichen dafür auf mittlerer Hitze.
Und in dem Topf kommt da Öl rein?
Ja, Ghee. Also ich verwende gern Ghee. Du kannst aber auch Öl verwenden. Ghee ist geklärte Butter.
Apropos Ghee, hast du jetzt mittlerweile schon an deinem Ghee einen anderen Gürtel?
Nee.
Ah, okay, da müssen wir später noch drauf eingehen. So, okay, sorry. Und dann angebraten, okay, und dann kommt kaltes Wasser rein, das ergibt dann die Brühe.
Genau, kaltes Wasser aufgießen und dann mache ich das Suppenhuhn rein. Beim Suppenhuhn ist wichtig, mit einer Schere halbiere ich es und gucke, ob innen keine Gallenblase drin ist. Manchmal ist sie noch drin, die Gallenblase vorsichtig rausschneiden, dass sie nicht aufplatzt, weil wenn die aufplatzt, ist alles bitter. Gallenflüssigkeit willst du nicht in deinem Essen.
Okay.
Und dann mache ich das Hühnchen halbiert in den Topf, gieße es mit Wasser aus. Würzen tue ich nicht. Also man könnte Pfeffer reinmachen, man könnte Lorbeerblatt reinmachen. Mache ich aber alles nicht. Und dann auf niedriger Hitze sollte es simmern. Das heißt, alle paar Sekunden sollte eine Blase hochkommen. Mehr nicht. Zugedeckten Deckel. Man kann auch den Deckel aufmachen, dann wird die Brühe etwas klarer. Mache ich aber nicht. Ich lasse zugedeckt, weil ich es relativ lang kochen lasse. Und ich will nicht, dass das Wasser groß verdampft. Man kann jetzt argumentieren, dass wenn Wasser verdampft, wird die Brühe konzentrierter. Das ist richtig. Was ich aber will, ist, dass mein Hühnchen die kompletten 12 bis 24 Stunden bedeckt ist. Und dann Deckel drauf, simmern lassen, sodass du alle paar Sekunden ein Bläschen hast. Und dann einfach 12 bis 24 Stunden kochen. Und danach leicht abkühlen lassen. Ich mache das Hühnchen raus und mache dann einfach die Haut weg, ziehe das Fleisch ab in Stücken. Und den Rest von der Suppe passiere ich durch so ein Passiertuch. sodass quasi das ganze Wurzelgemüse und sonstige Feinteile raus sind. Es gibt einfach eine klarere, schönere Brühe.
Also anstatt ein Sieb oder nimmst ein Sieb, legst da ein Geschirrtuch rein und kippst es dann da drüber und dann...
Kannst du auch machen. Das Problem mit dem Geschirrtuch, das ist nicht so durchlässig. Ich habe ein spezielles Passiertuch. Das ist quasi okay. Das ist eine Art Papier.
Bald ist ja Weihnachten, Wolfgang.
Soll ich dir ein paar Passiertücher rüberschicken?
Du, wie du dich fühlst.
Bekommst du. Passiertuch ist tatsächlich, was Brühen angeht, wenn du davor ein Foto machst oder mal die Brühe anschaust oder nach dir die Brühe anschaust, ist einfach Welten. Die Brühe ist flüssiges Gold danach. Also halt einfach die ganzen kleinen feinen Partikel. Man könnte jetzt auch das Wurzelgemüse reinpürieren oder ähnliches. Mache ich nicht. Ich passiere das Ganze und dann mache ich das Hühnchen quasi wieder rein, portioniere das. Dann muss ich morgens nur noch die Brühe heiß machen und salzen. Also bis dato ist noch kein Salz drin. Ich mache dann basierend auf dem Gusto des Tages einfach morgens Salz rein, sodass es eine tolle Brühe ist. Es sind keine Gewürze drin und trotzdem hast du eine schöne, klare, goldene, kräftige Brühe. Schmeckt großartig. Ist im Endeffekt. Ist nur zwei Sachen sind Aufwand. Das ist das Gemüse zu schälen und in große Stücke zu schneiden und dann danach das Hühnchen, das Fleisch vom Hühnchen wegzupulen. Der Rest ist geil. Nicht wirklich.
Mir hat ein Kunde und Podcast-Hörer, wenn er sich jetzt angesprochen fühlt, dann liebe Grüße. Ich nenne jetzt mal seinen Namen nicht, weil er Patient bei mir war. Der hat mir, weil ich ihm gut geholfen habe und wir uns gut verstanden haben, hat der mir Gemüsebrühe, der ist auch Koch, hat mir Gemüsebrühe abgefüllt.
Großartig.
Und ja. Und hat mir das auch erstmal so präsentiert und war so, hier? Ja? Und ich so, was ist das? Ja, Gemüsebrühe. Und ich so, cool. Und wusste aber noch nicht so richtig, was der mit anfangen soll. Und dann hat er es mir erklärt. Und dann bin ich heim, hab's meiner Freundin und zwei, drei Freunden erzählt und die so, Gemüsebrühe, selbst gemacht. Ja, mega Geschenk, richtig geil. Und deswegen, also es wird verarbeitet, liebe Grüße an der Stelle. Du hättest dich wahrscheinlich massiv darüber gefreut, ne?
Ja, ich mag, wenn ich auch gelegentlich mal was gekochtes Geschenk bekomme, das ist großartiges Geschenk.
Ich hatte noch mal einen Kunden, der hat irgendwie, der hat auch eine Brühe gemacht aus Knochen, also so Knochen, ja. Du weißt, was ich meine.
Ja, Markknochen.
Genau, und hat er mir dann auch so in so einem Vakuumbeutel hat er mir das geschenkt und hat dann auch gemeint, hier und genau. Also ich bin wohl ein Typ, dem schenkt man sowas. Also vielen Dank. Und es wird jetzt in Kooperation mit der Frau verarbeitet.
So gekocht ist, finde ich, ein tolles Geschenk, weil das ist ja auch, irgendwo die Zeit und die Mühe des anderen, der sich da.
Absolut. Habe ich dir erzählt, dass ich eine Biskuitrolle gebacken habe?
Nein. Also das ist ja mein nächster Punkt auf der Liste. Tommy kocht.
Das ist richtig. Ich habe eine Biskuitrolle gebacken. Weil irgendwie war Kaffeekuchen stand an und dann habe ich gedacht, ich mag ja diese Challenges und ich mag so eine Herausforderung und im Sinne von ich bin hier auf den Kopf gefallen, ich werde ja wohl so eine scheiß Biskuitrolle da hinkriegen. Und dann habe ich mich in die Küche gestellt und habe eine Biskuitrolle gemacht und die kam fantastisch gut an. Also Familie hat sie, es gab diverse Kuchen, die war als allererstes weg und auch die Kinder haben als erstes nochmal ein zweites Stück von der Biskuitrolle genommen, was das größte Kompliment war. Das hat mich sehr gefreut. Und es ist schon schön, das dann auch selber zu machen. Also deswegen, das hat mich auch sehr positiv. Das hat mich auch sehr positiv. Warum lachst du mich da jetzt aus?
Ja, das ist der Punkt. Und wir hatten es ja schon vor ein paar Monaten davon. Ja. Ey, vor 5 Jahren, wenn du mir zu mir gesagt hättest, hier koch, hätte ich gesagt, Zeitverschwendung. Ja. Wenn ich so Sachen, dann gehe ich ins Restaurant. Aber wenn du dann halt diesen handwerklichen Aspekt hast, dieses auch den einen oder anderen Fail hier und da und dann aber auch das ein oder andere Mal, wo du Feedback siehst, so hey, das schmeckt richtig gut.
Ich habe noch eine Poke Bowl gesehen bei dir.
Ja.
Was hast du da gemacht?
Also ich war Samstag einkaufen, ein bisschen Fisch gekauft. Ich bin ein großer Fan von rohem Fisch. Und dann habe ich so eine...
Muss aber dann schon so Sashimi-Qualität haben, oder?
Ja, du brauchst gute Qualität, auch der schön weiches. Habe ich ein bisschen Jakobsmuschel mit Togarashi, was so eine japanische Gewürzmischung ist, basierend
Gesundheit.
Auf Mandarinschale, Sesam und Chili. Und dann Lachs, klassisch. Und dann ein bisschen Reis. Hawaiianisch inspirierte Pokéball.
Ja, also sah sehr gut aus. Ich habe letztens, treffen wir uns mal, machst du Pokéball für mich? Ich bringe eine Biskuitrolle mit, Wolfgang.
Meine Frage hier, die erste Frage, die ich hatte zur Biskuitrolle, mit was hast du sie gefüllt?
Ich habe einen Lemon Curd selber gemacht.
Wow.
Wow, ne? Wobei, also lasse ich mich jetzt für feiern, aber ist wirklich nicht schwer. Und das habe ich selber gemacht und dann habe ich es mit Quark gemacht.
Okay.
Und dann habe ich so einen Lemon Curd Quark gemacht.
Ist das vermischt oder in zwei Schichten?
Vermischt.
Okay.
Vermischt. Cool. Und dann den Teig natürlich selber gemacht, eingerollt, trocknen lassen, wieder ausgerollt. Und die große Kunst ist, den Teig so abzupassen, dass er nicht trocken wird und bricht beim Rollen. Mhm. Und dass er aber sich noch rollen lässt. Also der darf, das ist ein bisschen tricky, darf auch nicht zu feucht sein. Und das, da war ich schon stolz. Sie sah am Ende wirklich ganz gut aus. Sieht dann immer so ein bisschen nicht so gut aus, aber wenn du dann beide Enden abschneidest, sieht sie wirklich geil aus. Also ich schicke dir mal ein Foto, Puderzucker drüber, 1A. Und ich habe eine fantastische Guacamole, habe ich jetzt auch noch gemacht, mit ein bisschen Gurke drin. Also Gurke in die Guacamole war game-changing. Habe ich einfach mal ausprobiert, macht die Guacamole viel frischer und was red ich hier eigentlich? Was red ich hier? Der Wahnsinn. ja, also deswegen, das kann ich empfehlen. Und ich habe einen tollen Dip für Lachs, noch ein bisschen mit Sesamöl und ich muss nochmal in Erfahrung bringen, was da noch drin war.
Das war eine Tzatziki-Guacamole, ja?
Lach die nicht aus, Wolfgang, die war wirklich gut. Also
ich lach gar nicht. Wenn du Mexikaner erzählen willst, also grundsätzlich, wenn du Mexikaner erzählst, dass du Tomaten in deine Guacamole reinmachst, dann guckt er dich an. Sakrileg. Wenn du jetzt hier um die Ecke kommst und griechisch inspirierte Guacamole machst, mit geriebene Gurke drin.
Keine geriebene Gurke, kleingeschnitten. Okay. Und Guacamole, was kam da noch rein? Avocado, dann kam ein bisschen rote Zwiebeln rein, bisschen Zitrone, weil wir hatten keine Limette. Salz, Pfeffer, bisschen Gurke. Das war eine Macht.
Was gab's dazu?
Lachs, Reis, ich habe einen Reiskocher jetzt, Lachs mit Reis und den Reis, wie gesagt, in so Sesamöl mit ein bisschen Sesamöl und Sojasauce und noch ein, zwei geheime Ingredients, an die ich mich jetzt nicht erinnere.
Langsam wird aus dem Therapie- und Training-Talk ein Kochen- und Backen-Talk.
Ja, kochen und die Welt entdecken. Und generelle Alltagsfragen, die sich mir stellen, die versuche ich auch einfach immer über den Podcast erstmal zu klären. Falls mir jemand sagen kann, wie man First-Class-Flugtickets absetzen kann an alle Steuerberater, bitte einmal Bezug nehmen bis nächste Woche.
Warum sollst
einfach so Alltagsfragen klären.
Warum sollst du die nicht absetzen?
Nee, das war einfach ein schlechtes Beispiel. Aber Alltagsfragen und Probleme, die sich stellen, einfach mal so. Hat jemand einen Dachdecker? Falls ja, gerne mal Bezug nehmen. Wolfgang, was fragt mich denn Hamza diese Woche?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar, Hamza fragt, Thomas, wenn du joggen gehst, mit welchem Tier würdest du deinen Laufstil beschreiben?
Welches Tier würde ich meinen Laufstil beschreiben? Wahrscheinlich so eine Schildkröte. Also so ein bisschen humpelnd und langsam.
Mein Sohn hat ein Plüschtier, das heißt ja. Raffi mit Spitzname. Ja. Rate mal, was das für ein Tier ist.
Eine Schildkröte.
Raffi.
Eine Ratte. Eine Giraffe. Das hängt.
Das hängt, ja.
Was lustig ist, wir haben letztens einen guten Film, vielleicht eine gute Filmempfehlung. Ich weiß nicht, ob ich sie hier schon gesagt habe. Und zwar Baby Driver.
Nee, hast du noch nicht. Was ist das?
Ist ein guter Film. Netflix, Baby Driver. Und da gibt es eine Szene, da rennt er dann irgendwie weg. Und da habe ich dann gesessen und gedacht, so, wenn man mich verfolgen würde, ich könnte immer nur in 1-Minuten-Intervallen und ich könnte nicht wegrennen, ich könnte sehr langsam davon joggen und dann wieder gehen. Das ist, ich bin so langsam und schlecht, aber es ist.
Du machst immer noch?
Ja, ich war jetzt einmal Tennis spielen und dann habe ich Knieschmerzen wieder bekommen. weil wir auf Teppichboden gespielt haben. Teppichboden ohne Teppich, Tennishallenschuhe, du rutschst nicht, also das ist sehr stumpfe Abstoppbewegung, das mag mein Knie nicht so. Dann war es wieder ein bisschen schlechter, dann war ich trotzdem joggen, dann hatte ich so 1,5 Wochen Knieprobleme und deswegen ist es jetzt weniger geworden, will es aber noch beibehalten. Also ich war jetzt ungefähr 6-7 Mal joggen, ist jetzt nicht viel, aber dafür, dass man ja noch 3-mal die Woche trainiert und am Wochenende viel reist und zu tun hat, war ich schon ganz zufrieden damit. Ich habe jetzt eine Frage an dich oder ein kleines Rätsel, Wolfgang. Jetzt kam ich nämlich wieder drauf, hat mir ein Fußballprofi gesagt, der bei mir war, liebe Grüße an Alexander Rossipal von Waldhof Mannheim, der hat mir die Frage gestellt, Wolfgang, du bist in einem Raum eingesperrt, es ist dunkel, du kannst kein Licht anmachen und du hast 4 Tabletten vor dir. Die siehst du aber nicht. 2 sind rot, 2 sind blau. Und du bist schwer krank und du musst eine rote und eine blaue Tablette zu dir nehmen, damit die Krankheit aufhört. Also hast du das Szenario verstanden?
Mhm. Ja.
Wie schaffst du es exakt, eine blaue und eine rote Tablette zu dir zu nehmen, ohne dass du die Tabletten siehst?
Davon auszugehen, dass sie die gleiche Form haben.
Mhm. Gleiche Form, gleiches Gewicht, gleicher Geschmack.
Also im Endeffekt habe ich bei der ersten Tablette eine 50-50 Chance und bei der zweiten Tablette 33% Chance.
Mhm.
Das heißt, ich würde einfach die erste Tablette nehmen und dann würde ich die dritte Tablette nehmen.
Weil das wäre
wenn man Chancen halbiert und dann wechselt, erhöht sich tatsächlich im Rahmen der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Wahrscheinlichkeit, dass man die
richtige... Perfekt, dafür liebe ich dich, Wolfo. Genauso habe ich auch argumentiert, weil es gibt ja auch dieses Beispiel mit, wie heißt es mal, geh aufs Ganze, wo du die 3 Tore hast, entscheidest dich für Tor 1, dann kommt Tor 3, geht auf, da ist ein Zong drin, bleibst du bei Tor 1 oder gehst du auf Tor 2? Statistisch gesehen ist es besser, auf Tor 2 zu wechseln.
Ja.
Genauso habe ich auch argumentiert, ist aber nicht die Lösung. Soll ich die Lösung sagen?
Ja.
Ich war begeistert von der Lösung. Du nimmst jede Tablette, brichst sie in die Hälfte und schluckst die Hälfte unter. Damit hast du in Summe exakt eine Tablette von meinem. Ja, fand ich auch gut, ne?
Ja.
Ja, siehst du? Richtiger Rätsel-Podcast hier heute.
Das ist eine gute
Lösung. Was hast du noch auf der Liste, Wolfgang?
Dein Thomas lernt kochen. Was mich da natürlich jetzt groß interessiert oder was da eine der Hauptfragen war, warum? Thomas, warum?
Weil ich es sehr gesellig finde, weil ich auch sehr offen bin, neue Dinge zu lernen und weil Kochen wirklich so eine Sache ist, wo ich sehr wenig relaten kann. Also ich bin damals ausgezogen in meine allererste WG nach Worms und ich konnte kein Wasser in einem Topf kochen. Das ist jetzt keine Übertreibung als Stilmittel, sondern es ist tatsächlich so. Ich konnte, mein erster Mitbewohner, Raphael, der hat mir beigebracht, wie man einen Topf auf den Herd stellt, Wasser reinmacht, das zum Kochen bringt, Nudeln reinmacht, wie lange die Nudeln da reingehören, wie man sie rausholt und dass man dann auch einfach mal ein kaltes Pesto an die warmen Nudeln machen kann und dass dann das Pesto durch die warmen Nudeln warm wird. Also das war mein erstes Gericht, was ich durch ihn gelernt habe. Ich konnte gar nichts. Ich konnte keine Eier und nichts. Dann habe ich mir natürlich über die Zeit irgendwann so ein paar Basics drauf geschaffen. Wie, weiß ich nicht, Eier, Nudeln and so on. Und jetzt habe ich aber auch Bock, muss ich sagen, geil zu kochen, weil ich gehe zwar viel essen oder auch meine Mittagspause besteht auch primär daraus, dass ich essen gehe. Aber die Verfügbarkeit oder die Verfügbarkeit der kulinarischen Möglichkeiten ist ja davon abhängig, was hast du für Restaurants in deinem Umfeld. Und ich kann nur bei Sanremo essen. Deswegen, irgendwann kommst du dazu und denkst dir, ich würde aber gern mal, also irgendwann kam ich hätte mal Bock auf einen Zwiebelkuchen. Und wo willst du jetzt nicht einen Zwiebelkuchen herbekommen? Und dann musst du den irgendwie selber machen. Oder ich habe Bock, das und das zu machen, dann auch mal auszuprobieren, wie funktioniert das. Da muss ich mich auch wieder bei der Community bedanken. Vielen Dank, weil mir haben ganz viele Leute oder mehrfach haben mir Leute das gleiche Kochbuch empfohlen mit so Grundlagen. Also es gibt tatsächlich Kochbücher für so Amateure wie mich, wo wirklich drin steht, wie ja, wie machst du dir ein Ei oder so? Also wirklich die Basics. Und das habe ich jetzt auch bestellt, werde es mal in der Weihnachtszeit auch anfangen durchzulesen. Weil das stört mich zum Beispiel, dass manche Kochanleitungen häufig zu viel, zu viel Kochsprache voraussetzen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja.
Also ich störe mich zum Beispiel schon jetzt, ich habe kein Beispiel, aber eine Prise. Gut, eine Prise ist klar das, was zwischen Daumen und Zeigefinger passt, aber mir fällt jetzt keine Formulierung ein. Aber weißt du, was ich meine? Liest dann so ein Kochrezept und dann steht da drin, schlagen Sie das um. Und es ist so, was ist damit gemeint? Also
eine meiner Favorites ist, montieren Sie die Soße.
Ja, was denn für montieren? Montieren seinen Vater, was soll das bedeuten?
Ich muss es auch googeln, als ich das erste Mal gelesen habe. Ja. Ist mit Butter aufschlagen. Du nimmst kalte Butter und schlägst die in die warme Soße. Entscheidend ist, dass sie danach nicht mehr kocht, sondern dass du quasi nur eine warme Soße hast, die dann auf dem Herd warm hältst und mit kalten Butterstückchen aufschlägst, sodass sie cremiger wird.
Oder? Das ist zum Beispiel, eine Sache noch zu der Biskuitrolle, die sollte ich eigentlich mit weißer Schokolade, sollte dann noch rein. Also Lemon Curd, weiße Schokolade. Und dann hieß es, schmelzen Sie die weiße Schokolade. Ich also, Topf auf den Herd, weiße Schokolade rein. Da brauchst du mich jetzt gar nicht so dumm auslachen.
Nein, es ist kein Auslachen, sondern ich lache darüber, denn das am Ende vom Tag genau das, was jetzt passiert, passiert jedem, wenn nicht genau erklärt wird, wie man Schokolade schmilzt.
Ja, was ist das für eine Scheiße? Also ist sie geschmolzen und verbrannt. So, und dann hat man mir erklärt, nee, du nimmst einen Topf, machst Wasser rein, lässt das Wasser kochen, nimmst eine Schale und machst da dann diese, dass ich da aber so ein Privatlabor aufmachen muss, als würde ich an Flubber forschen, war mir nicht bewusst, als es hieß, bitte einmal Schokolade schmilzen. Keine Ahnung, habe ich gedacht, schmelze ich Schokolade. Ja. Es geht nicht, ne? Man kann es nicht ohne Wasserbad, kann man es nicht schmilzen, oder?
Ja, ich denke, wenn du einen entsprechenden Herd hast. Bei ständigem
Umrühren, ja.
Ja, wenn du einen entsprechenden Herd hast, wo du die Hitze sehr, sehr gut kontrollieren kannst, dann geht es mit Sicherheit. Aber das Wasser ist am einfachsten, Hitze zu kontrollieren. Dementsprechend ist das Wasserbad die Lösung.
Ich habe jetzt auch neue Töpfe, neue Pfannen, neue Messer, neue mit so Metallschalen. Auch alles, also in guter Qualität und gar nicht so teuer, wie ich dachte. Es ist wirklich nicht so teuer. Ich habe meine Sachen vorher von IKEA gehabt. Die sind jetzt 7 Jahre alt und da habe ich gedacht, okay, komm, jede Pfanne ist verkratzt, alles brennt an, es ist einfach scheiße und deswegen. Und dann macht es auch Spaß.
Was hast du hier für Pfannen geholt?
Von Tefal.
Also anti-Haft beschichtet.
Genau.
Ist eine geholt oder mehrere?
Mehrere. Jetzt wurde mir aber schon gesagt, dass die guten sind die was? Kupfer oder was?
Ah, kommt drauf an. Du hast verschiedene Pfannen mit verschiedenen Vorteilen. Also,
oh, jetzt wieder.
Ja, es gibt nicht eine Pfanne, die für alles ist. Die vier großen, die es gibt, du hast einmal Anti-Haft beschichtet. Das ist vor allem gut, wenn du mit mittlerer Hitze arbeitest oder Dinge hast, die einfach anhängen können. Und danach zum Putzen ist eine Anti-Haft beschichtet, die mit Abstand einfachste. Dann hast du eine Gusseiserne. Der große Vorteil von einer Gusseiserne ist, sie speichert sehr viel Hitze. Das heißt,
und braucht verteilt die Hitze besser.
Tun aber andere auch, wie zum Beispiel Eisen und Kupfer.
Hm? Ah, okay.
Aber der Vorteil beim Gusseisen in der Pfanne ist, wenn es fetter Guss ist und du legst da ein großes, kaltes Steak drauf, dann, wenn du eine Pfanne mit einer dünnen Wand hast, also eine klassische Aluminiumpfanne, die super dünn ist, legst du in die heiße Pfanne das kalte Steak und die Temperatur droppt. Beim Gusseisen hast du Fettgusseisen, das speichert viel Temperatur und dann legst du das Fleisch drauf und die Pfanne droppt in der Temperatur nicht so, das heißt, du kriegst viel schneller und sauberer eine entsprechende Kruste hin.
Dann hast du ein Zwischending. Ich brauche nämlich eine geile Steakpfanne, die kaufe ich jetzt hier noch.
Gusseisen.
Warte mal, also Amazon, Steakpfanne, Gusseisen.
Wenn du
abnehmbarer Griff oder nicht?
Warte mal, kein abnehmbarer Griff. Und zwar machen wir ein bisschen kurz
jetzt,
Werbung.
Jetzt machen wir Shoutout Werbung her.
Shoutout an Julian. Es ist immer schwierig, schöne Pfannen zu finden. Also das große Hersteller, zum Beispiel der Gusseisen Pfannen, ist.
Du beschäftigst mich seit Jahren. Ich bin froh, wenn wir das jetzt geklärt kriegen.
Le Creuset groß. Was ich heute Morgen entdeckt
habe. Ah, Le Creuset, Gusseisen Grillpfanne, oval. Ja. 32 cm für alle Herdarten.
Le Creuset ist groß. Wenn du ein bisschen was Schönes, Handgemachtes möchtest, check mal hammerschmiede-kindermann.de. Da musst du aber aktuell warten. Die haben immer nur ein Kontingent, weil jede Pfanne handgemacht ist.
Hammerschmiede-
kindermann.de.
Ja,
Werbung an der Stelle.
Shoutout.
Ich hab selber noch keine Pfanne, habe mir das aber schon im Kalender eingetragen, denn das nächste Mal, dass man Pfannen bestellen kann, ist am 3. Januar. Die haben immer nur ein Kontingent und wenn dann das verkauft ist, gibt es einen Monat nichts und dann gibt es ein neues Kontingent, denn die machen jede von Hand. Das ist Vater und Sohn, die dann eine Schmiede haben, die jetzt seit einigen Jahren Pfannen machen und die machen auch nur eine eiserne Pfanne aus einem Stück. Das heißt, auch mit dem Eisen wieder, du hast dann relativ viel
Fuck, die viel sieht Wärme. Ja saugeil aus. Okay, wenn ich ja. damit so kochen kann. Limitierte ja. Stückzahl, speziell ausverkauft, ab 3.1.
Genau.
Aber Wolfgang, das ist ja super dämlich, dass wir das im Podcast erzählen.
Na,
das ey Leute, ich schwöre, wie ihr kauft die Pfanne auf.
Gusseisen oder eiserne Pfanne hast du ein Problem, die Reinigung ist nicht so ganz simpel. Also Spülmaschine läuft gar nicht.
Hä, warum?
Und du solltest sie eigentlich so wenig wie möglich nass reinigen und wenn du sie nass reinigst, dann musst du sie mit einem Tuch und Öl danach von allen Seiten einreiben, dass du quasi so eine Schutzschicht, deswegen sage ich, die kannst du mal rausholen am Wochenende, aber das ist jetzt nichts für den Alltag, um schnell was anzubraten. Aber mit so einer eisernen Pfanne, also zum einen, die ist wirklich schön verarbeitet und sieht super aus, so bin ich auch drauf gekommen, der hat mir ein Bild von seiner Abendessen-Vorbereitung geschickt und habe ich im Hintergrund die Pfanne gesehen und dachte, boah, das ist aber eine schöne Pfanne. Dann hat er mir den Link zu der Schmiede geschickt und habe ich direkt gebookmarkt, 3.1. Ich bestelle eine. Aber der Vorteil ist, du hast eben schöne Hitze und wenn du da ein Steak drauf legst, da kriegst du eine
Aber guck mal, so Steakpfannen haben doch immer hier so eine Riffelung.
Das sind Steakpfannen, die den Grill faken, was aber wenig Sinn macht. Diese Riffelung hast du halt diese Grillstreifen. Aber
ja,
du hast deutlich.
Ja, das muss
du
das
hast,
sein.
Ja, aber du hast deutlich weniger Röstaromen.
Ah, je glatter
der Guss ist, desto mehr Fläche das Fleisch berührt, desto mehr Röstaromen hast du. Mit so einer Pfanne mit Riffelung, das ist einfach nur für die Optik. Also wenn du zwei Pfannen hast, eine an die Haftbeschichtete und eine eiserne, Edelstahl habe ich auch eine, ist schön, vor allem für sowas wie Pasta, hast du eine Wärmeleitung ähnlich wie bei der Gusseisernen, natürlich nicht so eine gute Wärmespeicherung, kannst aber auch mit Metall arbeiten. An die Haftbeschichteten, die richtig guten sagen, du kannst mit Metall arbeiten, aber wenn du da viel rumkratzt, geht trotzdem die an die Haftbeschichtung kaputt, die dann da im Essen und so, das willst du nicht. Wenn du eine Edelstahlpfanne hast, was zum Beispiel auch in der Gastro primär verwendet wird, da kannst du auch mit Metall rein, da geht nichts groß kaputt.
Jetzt habe ich Bock auf die, aber jetzt gibt's die nicht. Es nervt mich.
Ja, das
hören ist die unseren Podcast?
Ich denke nicht.
Haben wir da irgendeinen Kontakt her?
Wir müssen einfach warten, in knapp einen Monat. Das sind 4 Wochen, das ist Montag, exakt in 4 Wochen. Morgens 8 Uhr.
Dein ey, oder live schmieden. Drei Personen.
Ja. Willst du zum Live-Schmieden gehen?
Ja, guck mal hier. Okay,
ich hab's mir angeschaut.
Ja.
Das ist eine coole Idee als kleines Event, wenn du mal ein Geschenk für jemanden brauchst.
Ja, für die Frau.
Live-Schmieden.
Der Freundin einfach Live-Schmieden schenken.
Warte, das ist eine klassische Lösung. So. Ich brauche eine Pfanne.
Ja,
genau. Schenk einmal meiner Freundin so Live-Schmieden zu Weihnachten. Und dann haben wir da gleich ein Event draus.
Was ist ein Pitching-Wedge und was ist eine Lob-Wedge? So, ja, Schatz, falls du Golf anfängst, aber until then. Okay, aber guck mal, jetzt hier, Emilia Gusseisen, nee, Valate, das sind diese roten Pfannen, die hast du mir doch gerade empfohlen, oder? Hier, Le Creuset.
Die haben Gusseisen, die haben auch Emaille beschichtete.
Die sind gut,
sagst du. Le Creuset ist bekannt für zwei Dinge. Das sind zum ersten ihre großen Bräter, also ein klassischer Dutch Oven, das ist so ein Emaille Bräter, wenn du was lang garst oder schmorst, großartig, denn die halten die Hitze super. Die Hitzeverteilung rundherum und das hält die Hitze super. Du kannst in den Backofen reinstellen, du kannst auf den Grill stellen. Ne? Also wenn du anfangen willst, was zu schmoren, brauchst du einen Bräter. Creuset ist die klassische Variante. Habe ich 2 zu Hause, funktioniert super. Und das Zweite, für was Creuset bekannt ist, sind ihre gusseisernen Pfannen.
Jetzt habe ich hier so von Le Creuset habe ich jetzt hier so eine rote Pfanne, die finde ich ganz gut, 28 cm Durchmesser, aber die hat so einen Holzgriff, das kann ich doch nicht im Backofen stellen, oder?
Nee, Holzgriff geht nicht in Backöfen, die haben aber auch welche mit Metallgriff.
Okay. Gut, Wolfgang, ich schaue mich jetzt hier nochmal ein bisschen um. Hast du noch irgendeine Frage zu... Hast du noch irgendeine Frage, die wir schnell abarbeiten können?
Na, ich freue mich, dass du jetzt auch mit dem Kochen anfängst. Das ist ein hochinteressantes Thema. Wenn du jetzt auch noch anfängst, Wein zu trinken, dann haben wir endlich Themen, über die wir uns unterhalten können.
Ich trinke ja Wein, aber ich kann mich nicht dafür so gut
Also du meinst, wie du dich vor einem halben Jahr auch noch nicht fürs Kochen und Backen begeistern konntest und auf einmal machst du Biskuitrolle mit Lemon Curd und Quarkfüllung.
Ja, das stimmt.
Das kommt ganz schnell,
Thomas. Ich trinke gerne Wein. Ich weiß nicht, ob ich mich da drin verlieren kann. Also die Sachen, die du mir zum Beispiel präsentiert hast, die sind fantastisch. Liebe Grüße auch nochmal von meiner Frau. Und zwar, die möchte noch diesen leckeren Champagner, der ja kein Champagner war, der kam aus Kalifornien, glaube ich. Weißt du, was ich meine?
Nee, das war aber kein Schaumwein.
Das war so ein bisschen, hat apfellastig geschmeckt, falls du weißt, was ich meine.
Der frischere von beiden?
Was?
Der eine war relativ leicht und frisch, der andere war recht schwer.
Leicht und frisch. Soll ich jetzt direkt nachfragen?
Also ich weiß noch, was es war. Ich weiß noch beide.
Okay, schick mir mal beide per E-Mail bitte. Ey Leute, es tut mir leid an alle Podcast-Hörer. Das passiert, wenn ihr mit Wolfgang euch übers Kochen unterhaltet. Da kann man wahrscheinlich montags morgens auf dem Weg zur Arbeit hat man nur bedingt Spaß. Aber vielleicht hört ihr es ja auch und kriegt Lust zum Kochen. Vielleicht wollt ihr uns auch mal, Wolfgang und mich, mal einladen zum Kochabend oder Grillabend. Das fände ich schön. Wolfgang, wenn wir das nächste Mal kochen, dann komme ich mal vorbei und dann mache ich eine Biskuitrolle und du kochst nebenbei. Hä?
Großartig.
Ja? Hättest du da Bock? Hört sich gut an. Bock?
Klar.
Kochtopf.
Das hört sich gut an.
Jetzt. Okay. Okay. Also ich suche mir jetzt einfach noch gusseiserne Pfanne. Aber, okay. Ja, ich will jetzt nicht zu lange drüber reden. Gut, Wolfgang. Lass mich nochmal auf meine Liste gucken. Habe ich noch irgendwas? Also, nächste Woche wäre mein Plan, nochmal über Geräteübungen versus freie Übungen reden. Warum macht man im Fitnessstudio, wer sollte Geräteübungen machen, welche Vorteile haben Geräteübungen und warum sollte ich überhaupt Grundübungen machen? Weil wir hatten ja die Woche davor darüber geredet als Personal Trainer oder generell als Experte, auch als Therapeut, jemandem kurz und knapp zu erklären, warum man eine Expertise hat. Weißt du noch, was ich meine? Und deswegen glaube ich, hatte ich jetzt auch das Gespräch, einem Kunden kurz und knapp mit 2-3 Stichworten zu erklären, warum freie Grundübungen viele Vorteile gegenüber Geräteübungen haben. Und das wäre nochmal ein Thema, das ich gerne aufgreifen würde. Und Gewohnheiten im Alltag aufbrechen. Wie macht man das oder wie installiert man bei Kunden Gewohnheiten? Wie lange braucht es und was sind die größten Hindernisse? Das wären so die Themen noch für nächste Woche. Da müssen wir über die 40 Kilo Klimmzugwette reden. Da mache ich gerade Fortschritt, das machen wir auch nächste Woche.
Vielleicht an der Stelle noch eine kurze Rückblende zu letzter Woche. Letzte Woche wurden ja diese persönlichen Spotify-Statistiken veröffentlicht. Ich hab mich sehr gefreut.
Ja, ich mich auch.
Wie viele den Podcast da in ihren Top-Podcast haben und auch da war ich teilweise wahnsinnig überrascht, wie viele Minuten am Podcast konsumiert wird. Weiß nicht, ob du das angeschaut hast.
Ja, yeah, 3000 Minuten teilweise, ne?
3000, 4000. Der Rekord war 10.500 Minuten, unser Podcast im letzten Jahr. Da habe ich mich sehr, sehr geschmeichelt gefühlt und gleichzeitig hat es mich sehr gefreut.
Auch beängstigt.
Was wir für Hörer haben. Na, überhaupt nicht. Keinster Weise beängstigt.
Wolfgang, 3000 Minuten sind 50 Stunden.
Stunden, richtig.
Das sind
10.500, das sind über 100 Stunden.
Das sind 2 Tage. Jemand hat 2 Tage letztes Jahr verschwendet, uns zuzuhören. Nein, also es ist Wahnsinn. Und es macht unheimlich viel Spaß. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Nachrichten zum Podcast bekomme. Also wirklich unheimlich gerne zumindest mir schreiben. Ich lese alles. Ich bin ein bisschen antwortfaul, aber ich lese alles und freue mich sehr über Reisetipps, Tipps zum Kochen, Gusseiserne Pfanne and so on. Also Das dazu.
Ich beantworte mehr, lese aber nicht alles, weil es einfach zu viel ist. Ist nicht persönlich.
Bei mir ist was Persönliches.
Ich bemühe mich hier und da mal ein bisschen was zu lesen. Wenn jemand keine Antwort kommt.
Finn Kliman hat Knieschmerzen, haben mir heute zwei Leute geschickt. Schreibt mal bitte alle Finn Kliman an und sagt dem, hier, der Tommy kriegt die Knieschmerzen weg. Ich wette mit ihm sogar um einen Arbeitsansatz von 2 Tagen auf ein Projekt seiner Wahl, dass ich seine Knieschmerzen wegbekomme. In maximal 2 Behandlungen. Das könnt ihr ihm schreiben. Spammt ihn mal voll. Finn Kliman kennst du nicht?
Ist Finn Kliman.
Das erkläre ich dir nächste Woche, Wolfgang.
Thomas, schöne Wolfgang, Woche.
Wünsche ich dir auch. Liebe Zuhörer, eine Frage noch. Sag mal, machen wir eigentlich eine Winterpause? Weil, habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, dieser Podcast erscheint ja am 13. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche noch einen. Der kommt am 20. raus. Das ist vielleicht unsere T3AC2 Weihnachtssendung. Was hältst du davon?
Können wir gerne machen.
Und dann würde ich sagen, machen wir Pause bis zum 17. Dann nehmen wir am 10. auf. Dann ist der 3. noch frei, oder? Wir gucken mal, wann wir aufnehmen. Vielleicht am 3., dann kommt er am 10. raus.
Machen wir.
Perfekt. Wolfgang, eine schöne Woche.
Thomas.
Bis dann.
Gute Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.